Ich würde Sie bitten, jetzt reinzukommen, Platz zu nehmen und einfach still zu werden. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Strahlend schönes Wetter draußen, fröhliche Gesichter hier drin, das ist die gute Voraussetzung, einen guten Abendmahlsgottesdienst zu feiern. Schön, dass Sie da sind, herzlich willkommen. Der Spruch, der uns in die neue Woche begleiten soll, steht im Epheserbrief, Kapitel 2, Vers 8. Aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Wir hatten ja gerade im letzten Jahr das Lutherjahr und haben diese Aussage ganz oft schon gehört, allein aus Gnade und die auch immer wieder thematisiert. In Jesus dürfen wir Gottes Kinder sein. Diese Gabe, dieses Geschenk ist da und gilt, egal wie unsere jeweilige Befindlichkeit ist. Ich denke, das können wir mit uns in die vor uns liegende Woche nehmen. Diese Gabe Gottes, wir sind Gottes Kinder. Aber für mich liegt darin auch ein Stück Aufgabe, denn diese Gabe darf man sicherlich nicht brach liegen lassen, sondern kann sie auch ein- und umsetzen. An diesem Gottesdienst arbeiten wieder viele Menschen mit, die Musiker, die Techniker, alles, was an Organisationen drumherum ist. Michael Gutjahr wird mit uns beten und Hildegard von Bauer wird predigen. Herzlichen Dank. Eine Gabe ist es auch, Geburtstag feiern zu dürfen. Gibt es heute jemanden unter uns, der Geburtstag hat? Also es müssten mindestens drei sein, die Geburtstag haben, deren Namen weiß ich. Es wird ein Lied gesungen. Ah, wunderbar. Eins, zwei, drei. Ja, wunderbar. Ganz toll, dass Sie alle da sind, dass ihr da seid. Herzlichen Glückwunsch, Gottes Segen. Und wir singen euch heute das Lied, weil Gott dich wollte, bist du da. Heute feiern wir das Abendmahl alkoholfrei, wie immer, und die Liturgie ist auch ein bisschen verändert. Zum Eingang singen wir das Lied 664, Wir strecken uns nach dir.
Thank you. Ich möchte beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass heute Sonntag ist. Du erlaubst uns jetzt, von unserer Arbeit zu ruhen, damit du mit uns reden und an uns wirken kannst. Hier sind wir, Vater, vor dir, so wie wir sind, beladen oder glücklich, zufrieden oder in Angst. Wir öffnen uns deiner Nähe. Du hast uns hier versammelt durch dein lebendiges Wort, unseren Herrn Jesus Christus. So bleibe nun auch bei uns und fülle uns mit deinem guten Heiligen Geist. Du bist uns nahe gewesen in der vergangenen Woche. Dafür loben wir dich. Gehe mit uns auch in die kommende Woche. Darum bitten wir dich. Lass uns fest bleiben in der Hoffnung, du treuer Gott und Vater. Bitte segne nun unser gemeinsames Abendmahl, unser Beten und Singen, unser Reden und Hören. Amen.
Die Schriftlesung steht in Hebräer 11, in den Versen 1 bis 3 und 8 bis 10. Überschrieben mit der Weg des Glaubens seit der Schöpfung. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. In diesem Glauben haben die Alten Gottes Zeugnis empfangen. Durch den Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort geschaffen ist, dass alles, was man sieht, aus nichts geworden ist. Durch den Glauben wurde Abraham gehorsam, als er berufen wurde, an einen Ort zu ziehen, den er erben sollte. Und er zog aus und wusste nicht, wo er hinkäme. Durch den Glauben ist er ein Fremdling gewesen im Land der Verheißung, wie in einem fremden Land, und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn er wartete auf die Stadt, die einen festen Grund hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. In 1. Johannes 4, Vers 16 heißt es: Wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe, und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Halleluja. Wir wollen mit allen Christen dieser Erde unser Glaubensbekenntnis sprechen, und ich bitte Sie, wer kann, dazu aufzustehen. Ich glaube an Gott, den Vater, Das Sammelergebnis im letzten Gottesdienst betrug 429,66 Euro. Hierfür ganz herzlichen Dank. Natürlich sammeln wir auch heute zweimal für die Klingelbeutelkollekte im folgenden Lied wird gesammelt für die Opfer der Explosion hier in der Lennepperstraße. Davon haben Sie alle gehört, vielleicht haben Sie es auch gesehen. Wir haben in diesem Haus einige evangelische Familien und möchten ein Zeichen setzen, dass wir an ihrer Seite stehen. Es sind schon viele Sachspenden eingegangen, aber oft benötigen die Menschen ja auch was, was man wirklich nur mit Geld anschaffen kann, das ihnen ausgehändigt wird. Das empfehle ich Ihnen ganz stark ans Herz. Die Kollekte am Ausgang ist bestimmt für die Kampagne Erlassjahr. Diese Kampagne setzt sich dafür ein, den hochverschuldeten Ländern der Zweidrittelwelt eine faire Möglichkeit zur Entschuldung zu geben. In diesen Ländern sind die Zinszahlungen für aufgenommene Kredite oft so hoch, dass die Bedürfnisse der eigenen Bevölkerung gar nicht mehr wirklich erfüllt werden kann und große Not herrscht mit all den sich daraus ergebenden Konsequenzen auch für das soziale Zusammenleben. Auch das, glaube ich, ist eine ganz wichtige Geschichte und ich bitte Sie, da einfach auch freigebig zu sein. Jetzt singen wir bei der Kollekte das Lied 288. Nun jauchzt dem Herrn.
Sondern ich fange mit was ganz Äußerlichem an. Gucken Sie sich doch bitte mal hier den vorderen Bereich an, nicht mich, den Rest. Fällt Ihnen was auf? Bestimmt. Also, ich war es leid. Ich hatte in der letzten Zeit 2 Taufen und wir haben nie das Taufbecken hier stehen. Das steht immer dahinter auf so einem Podest. Und jedes Mal musste der Uwe das Taufbecken hereintragen und hinterher wieder raus. Dafür haben wir die schöne große Kanzel. Und irgendwann habe ich gedacht, das passt nicht. Was gehört eigentlich zu einem Gottesdienst? Der Lobpreis? Die Musik. Dann hört zu einem Gottesdienst die Bibel. Die liegt hier vorne drauf. Und das Abendmahl. Und die Kanzel, weil das Wort Gottes da verkündigt wird. Aber irgendwie gehört doch die Taufe auch dazu. Selbst wenn man nicht jede Woche taufen oder auch manchmal nicht einmal im Monat, aber doch immer wieder. Und in 2 Wochen haben wir schon wieder Taufe. Jetzt machen wir mal einen Probelauf. Statt der großen Kanzel haben wir das Lesepult hier hingestellt. Das haben wir wohl schon mal gemacht, wurde mir erzählt. Und da hätten sich einige Prediger beschwert, da könnten sie nicht mehr mit ihren Beinen wackeln. Ja, da muss man eben nicht mit den Beinen wackeln. Wenn man Talar anhat, was ich heute nicht anhabe, was mir einfach zu heiß ist. Wenn man Talar anhat, sieht man das nicht, wenn man mit den Beinen wackelt. Oder mit den Knien zittert, das ist einfach so. Also, wir testen mal das Lesepult, da brauchen wir auch kein Podest mehr. Jeder kann drüber gucken, auch ich, kleines Frauenzimmer. Und lassen den Taufstein mal stehen. Und in so 6 bis 8 Wochen machen wir mal eine Umfrage. Und wenn euch nicht gefällt, bauen wir alles wieder um. Das Problem hatte Abraham nicht. Das ist auch gut so. Deshalb lese ich den Predigtext. 1. Mose 12, die Verse 1 bis 4 ab. Und der Herr sprach zu Abraham: Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen, und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Da zog Abraham aus, wie der Herr zu ihm gesagt hatte. 3 Gedanken möchte ich mit euch teilen. Erstens, die Routine durchbrechen. Routine ist ja wichtig in unserem Leben. Wir gewöhnen uns relativ schnell an bestimmte Abläufe. Und wir brauchen diese Routine, damit Leben nicht chaotisch ist. Ob aufstehen, duschen, frühstücken, ich weiß nicht, ob die Reihenfolge richtig ist. So ist sie jedenfalls bei mir. Aufstehen, duschen, frühstücken. Oder ob man sich an den Festtagen orientiert, das alles gibt dem Leben Struktur. Stellt euch einmal vor, jedes Jahr würde irgendwo in der Bundesregierung gewürfelt, wann denn Weihnachten ist und wann Ostern und wann Pfingsten. Ja, da wäre aber was los. Und ihr wisst selber, wenn plötzlich die Dusche nicht funktioniert morgens, ist alles nicht so gut, ne. Da muss man so mit dem Waschläppchen am Waschbecken, geht auch alles, aber ist ungewohnt. Haben wir nicht so gern. Aber ihr wisst auch, dass Routinen einengen können. Besonders junge Leute, und das waren wir alle mal, und manche sind es noch, die hinterfragen ja unsere Routinen. Die wollen das anders machen. Nur ganz ehrlich, die ich gefragt habe, und ich weiß ja, wie es bei mir früher war, irgendwann stellt sich auch eine Routine ein, nur die ist ein bisschen anders. Und aufstehen und zur Arbeit gehen und zur Schule müssen wir ja alle. Können wir machen, was wir wollen. Und dieser blöde Wecker, der klingelt eben jeden Morgen zur gleichen Zeit. Abraham, dem Stammvater des Volkes Israel, ging es da nicht anders. Nur sein Tagesablauf war nicht vom Wecker geprägt und vom Duschen, gefrühstückt hat er sich ja auch, sondern von seinen Tieren und von den Jahreszeiten. Er war Nomade auf der Wanderschaft mit seiner Sippe. Und da gab es auch ganz bestimmte Rhythmen. Da hatte er sich dran gewöhnt, das gehörte zu seinem Leben Und ich glaube auch noch nicht mal, dass er die hinterfragt hat. Es war ein notwendiger Alltag. Was passiert, wenn ein notwendiger Alltag, also die Schafe, die haben halt geblökt, ja? Wenn nichts mehr zu fressen auf der Weide war, der musste weiterziehen. Was passiert, wenn diese notwendige Routine durchbrochen wird? Meist erzeugt es Unsicherheit, vielleicht sogar Angst. Es gibt Menschen, die lassen ihren Alltag gerne in Frage stellen. Das sind so die Abenteurertypen. Und andere sagen, nee, das hat schon alles seine Ordnung. Das ist schon gut so, wie es läuft. Dem Abraham wird erstmal ein Wort gesagt. Geh. Das ist Unterbrechung. Geh aus dem Gewohnten. Geh aus dem, was dir vertraut ist, an das du dich gewöhnt hast. Geh und lass alles andere stehen und liegen. Für den Typ Abenteurer setzt das vielleicht neue Kräfte frei. Es gibt ja immer mal wieder in der Zeitung so Berichte, Leute haben sich aufgemacht nach Teneriffa und haben da eine Bäckerei aufgemacht. Haben alle Zelte hinter sich abgebrochen und sind dahin. Typ Abenteurer. Manche sind wieder zurückgekommen, weil alles nicht geklappt hat. Manche sind geblieben und es hat funktioniert. Für andere vielleicht eher der Gedanke, ich doch nicht. Das kann doch nicht an mich gerichtet sein, das Gehen. Das ist vielleicht für jemand anderen bestimmt. Ich kann mir nicht alles stehen und liegen lassen. Was wird aus meiner Sippe? Abraham vielleicht gefragt, aus den alten Eltern. Wer soll die denn in den letzten Jahren ihres Lebens begleiten? Das Zweite, das Neue ist nicht fassbar. Wenn der Arbeitgeber sagt, das passiert ja schon mal, Sie gehen bitte für 5 Jahre nach Brasilien, da wollen wir ein Zweitwerk aufbauen. Wir brauchen Sie da als Verbindungsmensch hier zu der deutschen Zentrale. Sie können Ihre Familie mitmachen, die kann aber auch hier bleiben. Ja, wenn das der Arbeitgeber sagt, muss man sich das überlegen. Viele machen es dann, die gehen die 5 Jahre. Und meist ist dann auch alles vorbereitet. Da gibt es eine Wohnung, da gibt es ein Startkapital, man kriegt seine monatlichen Zahlungen, man hat Verbindungsleute. Das alles hat der Abraham nicht genannt bekommen. Aber selbst für einen, der 5 Jahre weg soll, ist das nicht ganz leicht. Wir hatten Freunde, die mussten für 5 Jahre nach Japan. Japan ist so ein ganz eigenes Land. Bis die sich an die Mentalität gewöhnt haben, waren die 5 Jahre fast rum. Ganz, ganz schwer. Und die Frau, mit der ich befreundet war, hat mir manchmal geschrieben und hat gesagt, Hildegard, ich komme nicht an diese Frauen ran. Das ist so distanziert. Immer lächelnd, aber distanziert. Also, für sie waren es 5 verschenkte Jahre. Aber es war klar, es waren 5 Jahre. Es gab Eckdaten. Leben ins Blaue hin, das ist weitaus schwieriger. Als im 18. und 19. Jahrhundert viele ganz arme Menschen aus Irland, aus Deutschland, sich auf den Weg nach Amerika gemacht haben, viele sind ja überhaupt nicht angekommen. Eingefercht in Schiffe, sind viele zugrunde gegangen, bevor sie überhaupt in dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten waren. Aber sie sind dahin, weil sie gesagt haben, das Leben ist hier so bedrückend. Wir wissen nicht, wie wir die Kinder über den nächsten Tag bringen sollen, dann ist es noch besser, wir schippern in dieses Land. Egal, was es dann bringt. Und klar sind auch Schulputzer auch Millionäre geworden, aber nicht alle. Aber das alles betrifft den Abraham gar nicht. Dem ging es doch gut in seiner Sippe. Warum sollte er denn losgehen? Das Ziel ist unklar, ein Land. Stellt euch mal vor, euch würden sie morgen sagen, geh in ein Land, irgendwann kriegst du schon mit, wo das ist. Da würden wir alle sagen, so nicht. Aus dir soll ein großes Volk werden.
Ja, bitte.
Na, nimm ein Kind. Wo ist denn das große Volk? In wie vielen Jahrhunderten soll das denn sein? Ein Segen. Ah, Segen ist immer gut. Ein Namen. Einen großen Namen. Ja, das ist schön. Wenn Leute vor allem den Hut ziehen, das ist ja schon mal was. Aber reicht das aus, um loszugehen? Reicht das? Geh, ich will dich segnen. Ich glaube, der Abraham hat nicht nur eine Nacht darüber geschlafen, über diesen Anruf gehen. In der Bibel steht das ja manchmal so ganz einfach, und Abraham ging. Aber dazwischen, da liegt das Grübeln und das Nachdenken und vielleicht auch das Hadern mit diesem Gott. Habe ich überhaupt richtig gehört? Leben in Sicherheit und Aufbruch ins Ungewisse. Das ist eine echte Herausforderung. Jesus sagt im Matthäus-Evangelium: Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Aber auch diese Einladung, zu Jesus zu gehen, setzt ein Gehen voraus. Ich kann auch Gott abschieben, dann muss ich gar nicht zu ihm gehen. Das Kommen hat immer auch was mit Gehen zu tun. Oder Jesus sagt zu Menschen, zu manchmal wildfremden Menschen: Komm und folge mir nach. Dann muss der gehen, der Levi am Zoll, alles stehen und liegen lassen und hinter Jesus hergehen. Gehen, das ist ein wichtiges Wort der Bibel. An Einzelne: Komm und folge mir nach. An ein ganzes Volk: Geht aus der Knechtschaft in das Land der Freiheit, das ich euch zeigen will. Und da waren sie einen Tag in der Wüste und haben schon gemeckert. Da in der Sklaverei war doch viel besser. Wer weiß, wohin wir gehen, ob wir überhaupt ankommen. Und uns sagt Jesus: Geht hin in alle Welt. Das ist auch nicht konkret greifbar. Immer mit Unsicherheiten verbunden. Und das Letzte: Gehen, weil Gott ruft. Nicht, weil irgendeiner ruft, sondern gehen, weil Gott ruft. Und das hat der Abraham wohl kapiert. Und deshalb ist er gegangen. Und deshalb wird er nicht nur im Hebräerbrief, sondern auch im Römerbrief als das Vorbild des Glaubens hingestellt. Orientiert euch an diesem Abraham, der ist gegangen, obwohl er nicht wusste, wo er landet. Er ist gegangen, weil er diesem Gott vertraut hat. Weil er gesagt hat: mit dir Gott riskiere ich's. Der Petrus hat nochmal die Netze ausgeworfen, auf dein Wort hin. Abraham ist in Gottes Augen richtig, weil er gehört und getan hat, was Gott sagt. Übrigens, das hört zusammen. Ich glaube, dass wir manchmal Gottes Stimme hören. Die Frage ist nur, ob wir es tun, was er sagt. Ob wir dann auch das in die Tat umsetzen. Ob wir dann auch gehen. Wer hört und sich dann das Gehörte so zurechtbiegt, dass es passt, der verpasst Gottes Verheißung. Christian Höhner hat hier vor ein paar Wochen bei seiner Probepredigt über das Hören gesprochen. Es gibt übrigens ein biblisches Kriterium, ob Hören von Gott kommt. Gott redet nicht im luftleeren Raum. Und wenn ich still bin, hat Christian Höhner gesagt, dann höre ich wahrscheinlich bei 98% mich selber. Das Kriterium, das finden wir auch wunderbar zusammengefasst in diesem Hebräerbrief, aus dem die Lesung kommt. Nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Das ist der Maßstab. Deshalb predigen wir diesen Jesus Christus. Denn was er sagt, wie er gelebt hat, was er getan hat, das ist Maßstab fürs Hören. Wisst ihr, wenn vor vielen Jahren ein Präsident der Vereinigten Staaten gesagt hat und das Alte Testament ständig zitiert hat und Krieg legitimiert hat, dann hat er nicht auf Jesus Christus gehört, der gesagt hat: Liebt eure Feinde, sucht nach anderen Wegen. Und wenn wir gleich Abendmahl feiern, wenn wir das Brot teilen, den Saft trinken, dann will diese Nähe Jesu, dieses lebendig gewordene Wort Gottes, will uns für all unsere Entscheidungen in unseren Unsicherheiten stärken, damit wir klar sehen, als Einzelne und in dieser Gemeinde. Und deshalb ist das Lesen der Bibel so unglaublich wichtig. Es ist unglaublich wichtig, dass wir lesen, was da steht, was Jesus Christus gesagt hat. Und dass wir dann mit anderen darum ringen. In Kleingruppen, im Familienkreis, wo immer. Es ist gut, dass wir sowas in der Gemeinde haben. Und wenn wir dann hören, ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen, dann spannt Gott einen weiten Schutzmantel über uns gegen alle Feinde. Nicht wir müssen Menschen verfluchen. Das liegt in Gottes Hand. Gott breitet über uns als Gemeinde und als Einzelne einen weiten Schutzmantel. Und wir dürfen alles seinem Regiment überlassen, denn er macht es gut. Er macht es gut für uns und für alle. Und das ist eine Verheißung auch für uns. In dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Da gehören wir zu. In diesem Abraham, in seinem Gehorsam, sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Mehr Verheißung gibt es nicht, aber auch kein bisschen weniger. Amen. Wir wollen miteinander singen. Das nächste Lied. Christus lädt uns ein, an seinen Tisch zu kommen. Alles ist bereit, Brot und Saft. Er will uns stärken auf unseren Wegen. Wir wissen, wie oft es schwierig ist, bestimmte Wege zu gehen, wie wir unsicher werden und ängstlich. Und Jesus sagt, ich stärke euch durch Brot und Saft, damit ihr getrost weitergehen könnt in meinem Namen. Wir wollen beten. Gott, unser Schöpfer, du hast uns unser Leben geschenkt. Du versorgst uns mit dem, was wir brauchen. Hilf, dass wir dir auch unser Herz schenken. Nimm an, was wir dir bringen, unseren Lobpreis, aber auch die Not unseres Herzens und unser Verlangen nach dir. Nimm uns ganz, mit allem, was wir sind und haben, als dein Eigentum. Lass uns an dem Tisch deine Gegenwart erfahren und dich dafür preisen. Wir bitten dich, Kyrie eleison, Herr, erbarme dich. Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Nun gehören unsere Herzen ganz dem Mann von Golgatha. In der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte, brach es ab seinen Jüngern und sprach: Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Solches tut zu meinem Gedächtnis. Und genauso nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von dem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Christe, du Lamm Gottes. Wenn wir jetzt Abendmahl miteinander feiern, dann bilden wir hier so Reihen, Halbkreise, wie immer das dann aussieht. Sie wissen, wenn es voll ist, setzen Sie sich nochmal hin. Es ist genug für alle da, keine Sorge. Wir feiern das Abendmahl alkoholfrei und es gibt einen Kelch zum Trinken und es gibt einen Kelch zum Eintauchen. Es kann sein, dass die Kinder vom Kindergottesdienst kommen, aber die wollten draußen Wasserspiele machen und wenn die da ganz drin versunken sind, haben sie gesagt, dann kommen sie nicht. Aber alle Kinder, die hier im Saal sind, die werden auch gesegnet, wenn sie möchten. Kommt, denn es ist alles bereit. Schmeckt und seht, wie freundlich unser Gott ist. aber er hilft uns auch. Geht hin im Frieden des Herrn, ihr seid die Gesegneten des Herrn. Amen. Der Herr ist gnädig und gerecht, und unser Gott ist barmherzig. Wenn ich schwach bin, so hilft er mir. Geht hin im Frieden des Herrn, ihr seid die Gesegneten des Herrn. Amen.
Thank you.
So spricht der Herr, dein Erlöser. Ich bin dein Gott, der dich lehrt, was dir hilft und dich leitet auf dem Weg, den du gehst. Geht hin im Frieden des Herrn, ihr seid die Gesegneten des Herrn. Amen. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Schweigen müssen nun die Feinde vor dem Sieg von Golgatha.
Es gibt ein paar Dinge, die Sie noch wissen sollten. Am nächsten Sonntag um 10:30 Uhr wird Klaus Göttler hier predigen. Und in diesem Gottesdienst wird die Segnung der Mitarbeitenden für die Seniorenfreizeit sein. Vorher, jetzt am Freitag, findet der One-Way-Jugendgottesdienst im CVJM-Haus statt, am 6. Juli 20 Uhr. Nächsten Sonntag auch noch, findet um 18 Uhr im Paul-Gerhardt-Haus hier der Abendgottesdienst statt, der Anbetungsgottesdienst. Herzliche Einladung zu allen. Heute wird zum ersten Mal das wahr werden, was Michael Pfannenborn schon angekündigt hat auf der Gemeindeversammlung. Er wird draußen sitzen und Bons, Kollektenbons verkaufen. Und wenn Sie dazu Fragen haben, sitzt er da ganz geduldig und beantwortet Ihnen alles, was Sie wissen wollen. Dann hat der Michael Kehrberger noch eine Abkündigung.
Ja, die Sommerfreizeiten stehen vor der Tür. Zum einen die Seniorenfreizeit, zum anderen die Jugendfreizeit. Und ich habe so Lesezeichen für Sie entworfen mit dem Spruch drauf, Gebet ist nicht alles, aber ohne Gebet ist alles nichts. Und möchte Sie herzlich einladen, in dieser Zeit im Sommer für die beiden Freizeiten zu beten. Hinten stehen auch noch konkrete Anliegen drauf. Und für die Jugendsommerfreizeit suche ich auch noch 5 Beter, die sich bereit erklären, für die 5 Mitarbeiter, die noch offen sind, zu beten. Wenn Sie da Lust haben, kommen Sie gerne im Anschluss des Gottesdienstes auf mich zu.
Danke, Michael.
Ich verteile am Ausgang.
Und Hildegard von Bauer hat noch eine Abkündigung für uns.
Ja, in dieser Gemeinde wird ja geredet und gebetet und gedacht und überlegt, was denn jetzt mit dem neuen Pfarrer ist. 2 Probepredigten, 2 Gemeindeseminare, ganz viele Gebete. Herzlichen Dank. Heute Mittag setzt sich das Presbyterium nochmal zusammen, um einen Schritt weiterzukommen. Aber in all diese Überlegungen hinein gab es eine Information. Und die möchte ich Ihnen nicht vorenthalten. Am Donnerstagabend hat mich David Gabra angerufen und hat gesagt, dass er seine Kandidatur zurückzieht. Jetzt weiß ich, was gleich beim Kaffee passiert. Jeder hat eine Antwort, jeder hat eine Idee. Und die stimmen alle nicht. Sondern David Gabra hat lange, lange überlegt. Nicht, weil er nicht vom Weigelhaus zu uns möchte. Ihm ist Heckinghausen unglaublich lieb und wert. Ich wusste das gar nicht, dass jemand so eine Hochachtung vor dieser Gemeinde haben kann. Aber er hat mit vielen aus der Gemeinde auch gesprochen und ist zu dem Entschluss gekommen, dass vielleicht der Weg, den er mit uns gehen würde, nämlich fröhlich loszumarschieren in diesen Stadtteil, vielleicht zurzeit nicht der richtige ist. Und hat gesagt, mit dem Christian Höhne, einem, das ist so die andere Richtung, die wir ja entdeckt haben, der sagt, müssen wir nicht noch mal ein Stück stille werden vor Gott. Eine Gemeinde, die so viel tut und getan hat in den letzten Jahren, muss die nicht noch mal die Nähe zu Gott suchen. Und er hat gesagt, geht mit ihm den Weg. Er hat am Telefon geweint, das sage ich mal hier. Es ist ihm wirklich unendlich schwer gefallen. Und mir auch. Ich habe auch geheult. Ich fand, es war ein unheimlich schweres Gespräch. Ich mag sowas auch nicht gerne am Telefon. Aber es war nun mal so. Von daher wird das Presbyterium jetzt überlegen, was das heißt. Man kann sagen, vielleicht ist das der Wille Gottes. Das war das Erste, was ich gehört habe. Den Willen Gottes, das erfahren wir dann später, ob er es war. Aber wir sind aufgefordert zu gehen. Passte die Predigt gut zu. Ich habe mir den Predigttext nicht ausgesucht. Geh, und das muss das Presbyterium jetzt gleich überlegen. Von daher wundert euch nicht, wenn wir uns irgendwann rausziehen, die Presbyter, sondern wir treffen uns gleich im Café und werden dann nochmal nachdenken. Und euch bitte ich herzlich, nur mal kräftig weiterzubeten. Aber ich danke euch für alles Mittragen und für alle Reaktionen auch. Das war wirklich hilfreich. Danke.
Ja, und danke euch für eure Arbeit und eure Mühen und eure Planen und euer Überlegen. Das waren harte Zeiten. Zu Dank und Fürbitte möchte ich Sie bitten, aufzustehen. gestorben sind und in der vergangenen Woche kirchlich beerdigt wurden, Frau Erika Schöwe im Alter von 84 Jahren und Ralf Scharwächter im Alter von 67 Jahren.
Lieber Vater im Himmel, bitte nimm Frau Schöwe und Herrn Scharwächter gnädig bei dir auf und schenke ihnen das ewige Leben bei dir. Bitte segne und tröste die, die zurückbleiben. Lieber Vater, wir danken dir, dass wir alle deine Kinder sind und dass dein Heiliger Geist uns zu einer großen Familie macht. Manchmal vergessen wir das. Manchmal denken wir nur an uns und erwarten, dass sich alles um uns selbst dreht. Das soll nicht so bleiben. Mache, dass wir sehen, wo andere uns brauchen, wo Menschen traurig sind oder Sorgen haben. Und lass uns dann das Richtige sagen und das Nötige tun und wirklich füreinander da sein. Mach uns wachsam gegen jede Form von Antisemitismus. Bewahre die jüdischen Gemeinden bei uns und überall auf der Welt vor Gewalt und Terror. Breite Frieden über Israel und seine Nachbarn und Gerechtigkeit über die ganze Erde. Lieber Herr Jesus, du hast dich nicht schweigend in dir selbst verschlossen. Du hast geredet und redest auch heute zu uns. Dafür danken wir dir und bitten dich. Gib, dass wir dein Wort bewahren und es in unserem Leben Frucht bringt. Gemeinsam beten wir, unser Vater.
Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lass leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen. Und jetzt müsst ihr nicht das Lied aufschlagen, sondern wir singen eine Liedstrophe, aber die Melodie ist das. Und